der Telex wieder.
Oh ja, komm, man lohnt das. Da bringt sowieso alle 15 Sekunden die alten News. Komm, fertig mit dem
Zeug. Also so geht das nicht.
Jawohl, gut.
Also komm, dann versuchen wir es so. Das ist ein Aufruf für den Walti Stürm und nur für dich, Walti.
Los, Walti, hörst du uns? Wir haben ein Problem. Von jetzt an, wenn wir jede Woche am Sonntag um 12 Uhr für während 2 Stunden eine Sendung machen, für all die, die Institutionen hocken, wo man beim Eintritt muss duschen.
Muss duschen?
Skala heisst sie.
Eben, und für Knastis, Psychis und für die, die in den Wind hocken.
Jeden Sonntag 2 Stunden.
Und jetzt haben wir ein Problem. Die Sendung hört doch niemand. Wer interessiert sich schon dafür? Und jetzt hätten wir einfach dich an, damit du uns hilfst, die Sendung zu lancieren. Und jetzt haben wir einen Vorschlag.
Lüt uns doch am nächsten Sonntag zwischen 12 und 2 an. Skala, Telefon 01 252 84 00. Hast du gehört?
Hast du gehört? Anrufen. Wir brauchen dich, Walti. Ohne Personenkult geht nichts mehr heute. Leute an, bitte.
Wir müssen Skala lancieren, verstehst
du? Skala heisst Leiter, Walti. Weißt du?
Eine Sendung für all die, die in der Mühle hocken.
Also, ciao, Walti. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Ein Aktionskomitee. Altbau. Agrar, die nationale Genossenschaft für die Verwaltung von radioaktiven Abfällen, will eventuell zusätzliche Sondierbohrungen durchführen. Die NAGRA ist ja auf der Suche nach einem definitiven Endlager für radioaktive Abfälle. Bis jetzt haben sie 3 mögliche Standorte genannt. Bauen im Kanton Uri, Olyon im Kanton Watt und Mesoko im Kanton Graubünden. Allerdings regt sich in diesen Standortgemeinden der Widerstand gegen das NAGRA-Projekt. Mesoko und Olyon haben sich gegen Probebohrungen ausgesprochen und in Bauen kämpft noch ein Aktionskomitee dagegen an. Diese Widerstände dürften der Grund dafür sein, dass die NAGRA sich anderweitig umschaut.
Weil anscheinend die Schweizer Sicherheitspolitik die freie Wahl zwischen dem Militär und Zivildienst nicht zulässt, hat sich heute in Bern die Präsidentenkonferenz vom Schweizerischen Zivilschutzverband gegen Volksinitiative für einen echten Zivildienst ausgesprochen. Nochmal Zivildienstinitiative. In Zürich hat sich eine illustrische Arbeitsgemeinschaft Studenten gegen den Zivildienst zusammengefunden. Laut ihnen schafft der Zivildienst 2 Klassen von Bürgern. Auf der einen Seite Soldaten, wo harten körperlichen Anforderungen ausgesetzt sind, auf der anderen Seite Zivildienstleistende, wo ihren Dienst zum Beispiel in einem geheizten Büro absolvieren. Dass die rechten Studenten einmal neben ihrer akademischen Laufbahn körperlich so richtig reinliegen wollen und den Wunsch haben, nach ihrem Verständnis echt die Kameradschaft einmal gar zu spüren, kann ich ja nur verstehen. Aber dass das für alle wollen,
ja, das andere Thema ist der Bundesrat Egli, der auf Wien gefahren ist. Und zwar um den Kurt Steyer, das ist Umweltschutzminister, FPÖ, zu besuchen. Und mit ihm zusammen hat er das Gespräch geführt über das Waldsterben und den Umweltschutz. Und die zwei haben sich ganz klar übereingekommen, dass die Schweiz und Österreich in diesen Fragen zusammenspannen müssen. Zur gleichen Zeit, also besser gesagt ein bisschen voran, hat es in Österreich eine ganz andere Darbietung gegeben, an der eigentlich im Bundesrat eigentlich ganz gut am Platz gewesen wäre. Da ist der Innenminister, SPÖ, ist in die Steierwerk gegangen, um gegen die Entlassung von mehreren hundert Arbeiter zu protestieren. Und er hat erst die Dampffabrik verlassen, wo Kompromisse zugunsten der Arbeiter festgelegt worden sind. Ich würde nur sagen, dass im Moment, wo es aktuell ist, dass in den Sulzerwerk bei Von Roll, bei der BBC, Leute entlassen werden, fände ich es ganz gescheit, wenn der Bundesrat Egli eine gleiche Action könnte durchgeben wie in Dallinger in Österreich.
Bern. In Zürich steigen die VBZ-Tarife massiv an, in den Kantonen Basel-Stadt und Solothurn aber soll ein massiv verbilligter Umweltschutztarif eingeführt werden. Auch in Bern hat heute die Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr ein billiges Umweltabonnement gefordert. Das Abo soll einen Anreiz schaffen, mehr die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen und die regelmäßigen Benutzer für ihr umweltgerechtes Verhalten belohnen.
Jetzt habe ich gerade ein Buff. Es braucht ein bisschen Salz im helvetischen Suppentopf. Unter diesem Motto hat heute Morgen die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft von der Jugendverband SAJV in Bern eine Petition mit 80'000 Unterschriften in der Bundeskanzlei deponiert. Im Gegensatz zu Schülern und Studenten können Lehrlinge und junge Arbeiter mit ihren 4 Wochen Ferien kaum ein Lager oder Ähnliches leiten. Die Petition verlangt darum eine bezahlte Woche, so etwa wie Bildungsurlaub, für bis zu 30-Jährige. Um das zu verwirklichen, soll das Obligationenrecht entsprechend revidiert werden. Damit die Unternehmer nicht so ganz grosse Lohnkosten tragen müssen, soll die Erwerbsersatzordnung bei der Finanzierung mithelfen. Um die 60'000 Jugendleiter, zum Beispiel aus Pfadi, Kirche, Sportverband, Gewerkschaften, würden nach dem SAJV von dieser zusätzlichen Woche profitieren. Im SAJV zusammengeschlossenen Jugendverband haben insgesamt um die 400'000 Mitglieder. Vor eineinhalb Jahren ist er als Initiator vom Amnestiebegehren für die sogenannten Landsfriedensbrecher bei Jugendaufständen bekannt worden. Schnell reagiert auf die Petition haben die Jungen von der Christlich-Demokratischen Volkspartei in der Schweiz. Im heutigen Kommuniqué findet es, als Partei der Mitte trage die CVP eine herausragende Verantwortung dafür, dass aus dem Prüfstein der Jugendurlaubspetition kein jugendpolitischer Stolperstein wird.
Kommen wir zum Ostland, Madrid. Heute haben in Spanien mehr als 300'000 Bauern und Arbeiter gestreikt. Sie protestieren damit gegen die Pläne der Regierung, die Stahl- und Werftindustrie zu rationalisieren und die Arbeitslosenunterstützung für Bauern zu reduzieren. In Gijón ist es auch zu Strassenschlachten mit der Polizei gekommen. Aufgerufen zum Streik hat die kommunistische Gewerkschaft CO.
In den Vereinigten Staaten im Kongress ist über das Rüstungsetat debattiert worden. Der Verteidigungshaushalt 1985 soll auf 305 Milliarden Dollar erhöht werden. Das heisst, das ist eine Steigerung von 18,1%. 65% von dem Rüstungsetat soll für die Entwicklung von neuen Waffensystemen verwendet werden. Edward Kennedy hat sich dagegen gestellt, hat gesagt, er halte die ständigen Appelle an Nationalstolz für widerwärtig, dass das Geld für den Rüstungsetat nicht bedeutet, dass es mehr Sicherheit soll geben soll. Und er meint, dass der Rüstungsetat aufgebläht ist und im Grunde unverantwortlich.
Beirut. In Beirut haben sich heute die libanesische Regierungstruppen und die russische Miliz neue Gefechte geliefert. Dabei sind 10 Leute ums Leben gekommen. Unterdessen hat Saudi-Arabien den Abzug der amerikanischen Truppen und Kriegsschiffe aus dem Libanon gefordert. Und der syrische Staatschef Assad hat dem amerikanischen Präsident Reagan vorgeworfen, dass er sich mehr mit dem Gewicht der Waffen als mit dem Gewicht der Friedensprinzipien befasse. Auch im amerikanischen Repräsentantenhaus fordern die demokratischen Abgeordneten den Abzug der amerikanischen Truppen. Im Reagan sind Kommentar zu dieser Resolution: Er kümmere sich überhaupt nicht um seine Anträge.
Es ist 6:09, Radio Lora mit dem Info. Nach ein bisschen Musik hören wir einen Bericht über die Entlassungen bei den Sulzer. Anschliessend ein Kommentar zur regierungsrätlichen Antwort zum Thema Gummigeschoss. Nachher ein Bericht aus Marokko. Dann über die SP-Regierungsbeteiligung und schließlich über den Bankenskandal in Kolumbien.
Flurbereinigung in der Gießindustrie kostet 900 Stellen. So lautet die Schlagzeile von der wichtigsten AP-Meldung, die heute über den Agenturticker gekommen ist. In Winterthur, in Schaffhausen und in Olten werden je eine Gießerei zugemacht. Die drei beteiligten Firmen, die Sulzer AG aus Winterthur, die Georg Fischer AG aus Schaffhausen und die Von Roll AG aus Olten, haben dabei ihre Aktionen gemeinsam ausgearbeitet und koordiniert. Die drei Unternehmen erhoffen sich von dieser Massnahme wörtlich positive Auswirkungen für die Zukunft. Im Laufe dieses Jahres werden rund 700 Arbeitsplätze abgebaut. Am stärksten betroffen von diesen Abbaumassnahmen ist die Firma Sulzer in Winterthur. Dort werden nämlich nicht weniger als 700 Stellen verloren gehen. Wie haben nun die diversen Leute auf diesen Stellenabbau reagiert.
Gut, dazu hat der Stadtrat von Olten, Winterthur, Schaffhausen und die Gewerkschaft des MUF haben also sofort darauf reagiert.
Und der Regierungsrat von Zürich.
Ich würde damit gerade mal anfangen mit Schaffhausen, weil das ist also die dickste Post, die heute Abend durch den Ticker gekommen ist. Und zwar von einem Schwank. Das ist der Stadtpräsident Felix Schwank. Er hat das Gefühl, dass in dem letzten Jahr 6'000 Stellen verloren gegangen sind, ohne dass ein Hahn danach gekräht hat. Und er findet es jetzt eigentlich ein bisschen empörend, warum gerade jetzt, wo es eigentlich um 100 Stellen geht, sollen wir doch eigentlich gar kein Geschiss machen. Er hat dann auch noch dazu gesagt, es ist eine Glasfabrik geplant, in Schaffhausen. Die Glasfabrik die wird finanziert von einem amerikanischen Multi, mitfinanziert. Es ist klar, er sagt, dort habe es viel Opposition gegeben, vor allem vom Umweltschutz her. Handkehrum kann man aber auch sagen, die Glasfabrik hätte sehr viele neue Stellen geboten. Man muss aber sagen, dass alle umliegenden Glasfabriken dann hätten müssen zumachen und dass anderswertig wieder Stellen verloren gegangen sind. Aber anscheinend will er oder will er nicht so weit denken, der Felix Schwank. Winterthur hat auch darauf reagiert, und zwar hat der Stadtpräsident Urs Wittmer. Er findet, die Lage ist trotzdem, dass in Winterthur jetzt 700 Arbeitsplätze verloren gehen, nicht gravierend, was auch ernst zu nehmen ist. Der Stadtrat von Olten hat auch sofort reagiert, und zwar geht es dort um die Vonroll. Er hat das Gefühl, dass die Vonroll in den letzten Jahren sehr viel investiert hat in die Fabrik, vor allem was den Umweltschutz anbelangt hat. Er hat das Gefühl, sie haben auf jeden Fall Anschein gemacht, als würden sie dort bleiben. Jetzt wird das ganz klar zurückgezogen, das heisst, es werden weniger Leute angestellt in Olten. Und er hat das Gefühl, dass man aber mit anderen Projekten, die halt vom Stadtrat um Arbeitsplatzbeschaffung lanciert wird, kann man wieder neue Arbeitsplätze schaffen in Olten. Er sieht also keine grosse Gefahr.
Ganz eine kleine Klammer, der Zürcher Regierungsrat äußert tiefes Bedauern über die Ankündigung von diesen Entlassungen.
Das MUF hat ganz anders gesagt, er ist sehr, sehr hässig. Er hat krasse Verletzung von der Informationspflicht und Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben geäussert. Und besonders unruhigt und erbost zeigt sich die Gewerkschaft über die geplante Schließung der Vonroll-Gießerei in Olten. Was dazu der Smuff in der nächsten Zeit noch wird sagen, das werden wir hören. Auf jeden Fall finde ich schade, dass er zu spät gekommen sind mit dem. Sie sagen, sie haben nicht vorher davon erfahren. Wir hoffen, das stimmt.
Don't turn your back on me, baby. You just might. got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't live without.
Heute ist die Antwort vom Regierungsrat veröffentlicht worden auf ein Postulat vom Poch-Kantonsrat Daniel Fischer. Der Dani Fischer hat am 5. Dezember 1983, also genau einen Tag nach der Ablehnung vom neuen Polizeigesetz durchs Volk, mit einem Postulat verlangt, dass der Einsatz von Gummigeschoss durch die Zürcher Polizei endlich verboten werden soll. Der Regierungsrat versucht jetzt in seiner Antwort auf das Postulat zu begründen, wieso die Polizei nicht auf Gummigeschoss verzichten könne. Dabei kommt der Regierungsrat zu teilweise recht merkwürdigen Argumenten. So schreibt er in der Antwort unter anderem: Paragraph 108 des am 4. Dezember 1983 von den Stimmberechtigten verworfenen Polizeigesetzes war Teil einer generellen Regelung polizeilicher Zwangsanwendungen. Gummigeschosse sind nur ein Zwangsmittel unter vielen und wurden in dieser Bestimmung allein erwähnt, weil ein Bedürfnis bestand, das Erfordernis der vorherigen Androhung auch für Gummigeschoss- und Tränengaseinsätze ausdrücklich klarzustellen, obwohl sich das ohne weiteres auch sonst aus der Vorlage ergeben hätte. Aus der Verwerfung der Gesetzesvorlage einen Willen der Stimmberechtigten abzuleiten, den Einsatz eines bestimmten polizeilichen Mittels zu verbieten, geht fehl. Maßgeblich ist vielmehr der bisherige Rechtszustand. Demzufolge ist die Polizei berechtigt, diejenigen Mittel einzusetzen, die zur Abwehr von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig, zweckmäßig und verhältnismäßig sind. So kann man natürlich auch Tatsachen verkehren. Es ist doch so, dass der Einsatz von Gummigeschoss ins Polizeigesetz aufgenommen worden ist, um überhaupt eine gesetzliche Grundlage für den Gebrauch von Gummigeschoss zu schaffen. Nach der Ablehnung vom Polizeigesetz durchs Volk ist für die Regierung natürlich eine unangenehme Situation entstanden. So wird halt behauptet, Gummigeschoss-Einsätze seien schon immer geregelt gewesen und überhaupt sei es ein Trugschluss vom Verzicht auf Gummigeschoss eine Verminderung von der Verletzungsgefahr zu erwarten. Von den mindestens 7 ausgeschossenen Augen und von den Dutzenden Verletzten scheint der Regierungsrat noch nichts gehört zu haben. Aber es passt gut zusammen, dass der Regierungsrat jetzt für den weiteren Einsatz von Gummigeschoss plädiert. Schließlich hat der Bezirksrat auch gerade nach der verworfenen Polizei und von den Dutzenden Verletzten scheint der Regierungsrat noch nichts gehört zu haben. Aber es passt gut zusammen, dass der Regierungsrat jetzt für den weiteren Einsatz von Gummigeschoss plädiert. Schließlich hat der Bezirksrat auch gerade nach der verworfenen Polizeigesetzabstimmung beschlossen, dass die Initiative vom Verein Betroffener Eltern, wo ebenfalls ein Verbot von Gummigeschoss verlangt, nicht zur Abstimmung gelangen darf. Nur zu gut passt es auch, dass die weitere Aufrüstung von der Zürcher Stadtpolizei in das Bild. Sinfolora hat nach der Räumung vom besetzten Haus am Stauffacher darüber berichtet, dass die Polizei nebst den bewährten Gummigeschossgewehr, die sie aus 2 Metern eingesetzt haben, eine weitere neue Waffe im Einsatz hatte. Die Meldung hat dann auch ziemlich viel Wirbel ausgelöst. Vor allem die Wochenzeitung WOZ hat da recherchiert und herausgefunden, dass an dieser Demo eine sogenannte Signalpistole im Einsatz war. Der Pressesprecher der Kantonspolizei hat der WOZ gegenüber gesagt, diese Signal- oder Raketenpistole werde nur in Extremsituationen und nur auf Befehl vom Kommandant eingesetzt. In der neuesten WOZ schließlich erfahrt man etwas mehr über diese neue Waffe. So vernimmt man, dass die Signalpistolen unter anderem mit sogenannten Barrikadenbrechergeschoss bestückt werden können. Das ist ein raketenähnliches Geschoss mit 4-fach Leitwerk in einer Patronenhülse. Ein Gewicht hat sie von 623 Gramm und wird mit einer Aufschlagszündung gezündet, ohne Brandgefahr. Die zielgenaue Reichweite von dem Geschoss sind 135 Meter, die absolute Reichweite 315 Meter. Und jetzt zu der Wirkung von dem Geschoss. Das Geschoss durchschlägt Türen, Bretterwände, Sicherheitsglas und kann geladen werden mit CS oder CN oder HC Nebelrauchgasgemisch. Auch mit einem sogenannten Weitschutz-Krawallprojektil, was auch immer das sein mag, kann die Signalpistole geladen werden. Und die Frage von Daniel Fischer im Kantonsrat am letzten Montag nach dem Zweck und der angewendeten Stückzahl dieser Raketenpistole und wieso dass Polizisten diese Waffe bei der Räumungsaktion am Stauffacher mit sich getragen haben, hat ihm der Regierungsrat bis heute noch keine Antwort gegeben.
Vor zwei Wochen haben blutige Unruhe Marokko erschüttert. Es hat nach offiziellen Angaben 150 Tote gegeben. Die richtige Zahl dürfte um einiges höher liegen. Nach einer AP-Meldung von heute hat es noch in den letzten Tagen Massenverhaftungen gegeben, wo bis zu 500 Leute, meistens Studenten, verhaftet worden sind. Die spanische Zeitung El Telegrama de Melilla hat berichtet, dass seit dem Ausbruch der Unruhe allein in der Stadt Nador über 500 Leute festgenommen worden sind. Das Blatt hat auch Fotos veröffentlicht von Helikoptern, die aus der Luft auf die Menge geschossen haben. Hannes, ich glaube, die Ereignisse kann man nicht isoliert sehen. Es gibt ja noch andere Beispiele von ganz ähnlichen Aufständen.
Ja, es sind die ganze Reihe von Hungerrevolten, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Hungerrevolten in den verschiedensten Entwicklungsländern. Ich habe eine ganze Liste, nur um ein bisschen einen Eindruck zu geben von dem, was alles war. In Ägypten im Januar 1977 immer der Grund der Erhöhung der Lebensmittelpreise um 50%, 100%, 150%. Bilanz damals 79 Tote. Im April 1979 in Liberia 30 Menschen umgebracht. Der Grund, der Preis für den Reis ist umgesetzt worden. In Casablanca, also Marokko, hat das bereits im 1981 auch stattgefunden, im Sommer. Da ist es zu 600 Toten gekommen, wie man es nachher gehört hat. Im Sudan im 1982, im Oktober 1982 im Ecuador. Am Silvester können sich sicher alle erinnern in Tunis. Da war ebenfalls der Grund wieder die Erhöhung der Preise für Nahrungsmittel. In Tunesien um 100%. Und es ist niedergeschlagen worden, ebenfalls die Revolte, der populäre Aufstand, durchs Militär. Ähnliche Ereignisse innerhalb der letzten zwei Wochen in Brasilien, ähnliche Ereignisse in Hongkong.
Was sind die Ursachen dieser Revolte? Ich glaube, es gibt schon Zusammenhänge und Parallelen zwischen all diesen verschiedenen Revolten.
Ja, ich glaube, dass wenn man über Marokko redet, dann ist das in allen diesen Fällen, die wir auch vorhin zitiert haben, immer sind es die gleichen Ursachen. Es ist einerseits Zerstörung, die ziemlich systematische Zerstörung von der Landwirtschaft. Das heisst, die Landwirtschaft wird nicht ausgerichtet für eine Produktion im Land selber, sondern wird ausgerichtet auf Monokulturen, bestimmt für den Export der landwirtschaftlichen Produkte. Durch das wird die ganze landwirtschaftliche Bevölkerung arbeitslos, wird abgedrängt in die Städte. Und es ist natürlich eine zunehmende Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Produktion in diesem Land vom Weltmarkt. Die Preise werden dominiert durch das. Und die Selbstversorgung von diesen Leuten ist nicht gewährleistet. Das ist ein Element, also die Landwirtschaft. Wo bewirkt eine grosse Abwanderung?
Das macht sie ja vor allem, um Devisen jetzt zu nehmen.
Richtig, ja. Denn ein anderes Element in diesen Ländern, wir stellen immer fest, dass es autoritäre Regime sind, Militärdiktaturen oder wie wir das im konkreten Fall in Marokko haben, der Hassan II. Das ist ein König in absoluter Gnade. Der hat in einem Passus von der Verfassung, das ist der Artikel 23, da steht, dass man den geheiligten König Hassan nicht kritisieren darf, dass seine Person geheiligt ist. Das ist für ihn der Grund, sämtliche Opposition nicht nur in Marokko selber zu verfolgen, einzukerkern, sondern sie zum Teil mit seiner Geheimpolizei bis nach Frankreich, das heisst in die Länder, weiter zu verfolgen, wo es Flüchtlinge gibt, wo es marokkanische Arbeiter gibt, die im Ausland arbeiten.
Jetzt noch im Zusammenhang mit der Industrie, die vor allem für den Weltmarkt